Und das ist jenseits von Charisma einfach auch, dass wir Menschen diese Geschichten lieben, weil sie uns etwas transportieren. Und dazu gehört ein Bruch, etwas, was nicht funktioniert, etwas, was vielleicht auch mal verstört. Ne? Und dann werden wir berührt. Und wenn wir berührt werden, dann können wir uns auch Veränderung zutrauen. Also das heißt, gewöhnt die Menschen dran, dass Unsicherheit ihr Begleiter wird, damit umzugehen. Gewöhnen sie dran, Verantwortung in kleinen Schritten zu übernehmen, wäre für mich eine Maßnahme der Sekunde, Stunde, des Tages, der Woche. Mhm.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Und damit willkommen zum Good Work Podcast in einer Spezialepisode mit Jule Jankowski, David Hilmer und mir, Gabriel Rath. Ich habe die Ehre, das hier heute zum Jahresstart zu moderieren. Wir haben uns ein neues Format ausgedacht, das wir in meinem New Work Chat Podcast Ende letzten Jahres haben gestartet sozusagen. Und heute freue ich mich, gemeinsam mit David und Jule zu sprechen über Arbeitskultur. Was macht gute Arbeitskultur aus? Das ist das Spezialthema von Jule. Und damit begrüße ich euch erstmal. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hallo, Gabriel.
Seid ihr denn gut ins neue Jahr gekommen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall und mit vielen Fragen.
Mit vielen Fragen, mit viel Vorfreude.
Ah ja. Seid ihr so diejenigen, die auch das neue Jahr planen? Setzt ihr euch da am Anfang hin und schreibt euch Jahresziele auf? Jule?
Also ich habe da ja mal einen sehr elaborierten Prozess gehabt und die Vergangenheitsform weist schon ein bisschen den Weg. Ich bin da nicht immer so konsequent. Ich glaube, ich habe das mal im Podcast bei David geteilt, dass ich mich immer hinsetze, das vergangene Jahr anhand vom Kalender nochmal so durchgehe und gucke, was waren so Highlights und Lowlights. Und aus diesem aus dem Kondensat versuche ich zu gucken, davon möchte ich gerne mehr haben, weil dieses Event oder das und das hat mich total begeistert. Und dann gehe ich nach vorne und das ist schon ein ziemlich cooler Prozess. Den mache ich fast jedes Jahr. Für 2024 habe ich es nicht gemacht. Und ich teile das jetzt mal. Also es war auf bestimmten Ebenen ein extrem erfolgreiches Jahr. Aber wirtschaftlich gesehen nicht. Vielleicht lag es daran.
Man muss ja mal überlegen, willst du wirtschaftlich wachsen oder von der Reichweite her wachsen?
Das ist eine Entscheidung.
Ja, also ich meine, als Freelancer würde ich mehr Geld verdienen als jetzt als Unternehmer. Ich habe 30 Leute, aber am Ende ne, Wachstum gegen Wirtschaft so ein bisschen. Also ich finde das eine sehr relevante Frage. Aber ich beneide dich dafür und ich habe mir das direkt rausgeschrieben nochmal. Du hast es zwar schon gesagt, anscheinend, vor einiger Zeit, Highlights und Lowlights und was will ich mehr und was weniger, weil ich bin ein kompletter, ich nehme das mal vor und ich glaube, das ist gut, sich Jahresziele vorzunehmen, aber ich mache das dann nicht, weil irgendwie 80 Sachen dazwischen kommen.
Das, vielleicht packen wir es doch nochmal hier, weil es ja Good Work ist sozusagen. Es ist wirklich cool, also weil oft denken wir eben, wenn wir so zurückschauen, was bleibt uns in Erinnerung? Ehrlicherweise nur so die richtig dicken Dinger und die super Fails und so dieser ganz normale Mittwochnachmittag, der ist schnell weg. Und deswegen ist so ein Kalender eigentlich eine ganz gute Hilfe, nochmal durchzugehen und sich dann zu überlegen, so wie so eine Timeline zu machen, wo ging die Kurve hoch, wo ging sie runter und dann nicht zu sagen, okay, das war ein schöner Podcast, das war ein schöner Workshop, das war was auch immer. Also will ich mehr Podcasts, mehr Workshops machen? Nee, das wäre noch nicht die Antwort. Die Antwort geht eher in Richtung, welche Qualität steckte darin, dass mich das so begeistert hat? Und wofür steht diese Qualität? Also nochmal eine Spur nach oben. Und dann vielleicht zu sagen, okay, wenn wir mal in Qualitäten denken, welche Qualitäten möchte ich im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, also kann man noch wunderbar in den ersten Wochen jetzt machen, möchte ich dann wirklich mehr in meinem Businessleben auch etablieren oder in meinem Leben überhaupt? Und dieses Denken in Qualitäten, das finde ich schon unheimlich stark und kraftvoll. Mir hat das immer geholfen. Wie gesagt, im 2024 hat es auf einer Ebene extrem gut auch ohne geklappt. Ich werde es dieses Jahr aber wieder tun. Die Zettel liegen schon parat.
Und wir wollen heute über Arbeitskultur sprechen. Das ist ja auch dein Podcast-Thema. Das kündigst du dann auch im Intro immer so an. Was ist das Interessante an Arbeitskultur?
Ja, eigentlich schon mal die Frage, was ist das überhaupt? Ist das ein Pudding, den wir an die Wand nageln oder was soll denn das sein? Und ich habe irgendwann mal so eine Definition, also es ist keine echte Definition gelesen, die ich total cool fand und die zitiere ich seitdem auch sehr, sehr oft in Vorträgen. Kultur ist die Musik, die keiner hört und zu der jeder tanzt. Und da steckt für mich viel Weisheit drin, weil es so verdammt schwer zu beschreiben ist. Was denn eine Kultur ist. Ist es etwas, was ich sehen, hören, riechen, schmecken kann? Ist es was nur zwischen den Ebenen daherwabert? Etwas, was man in den Strukturen erkennen kann, im Organigramm? Und wenn wir ehrlich sind, ist es wahrscheinlich eine Mischung aus allem.
Ja. Hm. Du machst den Podcast jetzt ja auch schon seit einer ganzen Weile und hast enorm viel auch darüber gelernt. Ich kenne das ja, wenn man viele Fragen stellt, dann nimmt man viel auf. Kannst du ein paar dieser Learnings mit uns teilen, was du so über Arbeitskultur gelernt hast in all den zig Gesprächen?
Also es fängt ja schon mal damit an, dass ich gar nicht gestartet bin mit der Frage Arbeitskultur. Diese Überschrift habe ich mir quasi erst unterwegs gegeben. Auslöser war ja, wie gesagt, die Feldforschung anlässlich der Pandemie, zu sagen, wie geht jetzt Menschen mit veränderten Arbeitsweisen um? Im Nachhinein würde ich sagen, was hat das für einen Impact auf die Arbeitskultur gehabt? Und ich glaube, was schon mal ein ganz wichtiger roter Faden ist durch die mittlerweile fast 240 Gespräche, dass es eben immer, und das hatten wir ja auch in unserem ersten Teil der Trilogie schon angesprochen, immer um die Frage geht, wo findet das denn statt, auf der Individualebene oder auf der organisationalen Ebene oder sowas dazwischen wie Teams? Ja, wo wird denn Kultur geprägt? Ist das was sehr Persönliches, wie ich das empfinde? Und hat das viel mit dem einzelnen Individuum zu tun oder eher mit den Strukturen? Und da würde ich auch sagen, da bin ich in einem sehr entschlossenen, entschiedenen, ganz klar definierten sowohl als auch Modus. Also ich würde sagen, die Hardcore-Systemtheoretiker, die ja quasi so sagen, dieses ganze Mensch im Mittelpunkt, shut up, ja. Die Struktur, da spielt die Musik. Ja, ich bin ein bisschen mehr auf der Seite, aber ich würde sagen, naja, ganz ehrlich, das Individuum hat schon auch einen riesen Impact, ja, in dem Thema.
David, beschäftigt ihr euch bewusst mit Arbeitskultur bei Hello Agile?
Ja, sehr sogar. Also das ist tatsächlich etwas, was mich ganz, ganz viel rumtreibt. Das Thema Arbeitskultur, weil ich da etwas von ableite, nämlich wer eine starke Arbeitskultur hat, der braucht weniger Regeln. So, je weniger Kultur es gibt, desto mehr muss man Dinge verriegeln, desto mehr muss man dadurch Ineffizienz in Kauf nehmen. Ich will aber ganz kurz nochmal zurückspringen, weil gerade ist es mir tatsächlich gekommen, als du Jule gefragt hast, was denn eigentlich Arbeitskultur ist. Das erste Mal, als ich in meinem Leben den Begriff Arbeitskultur verstanden habe, war bei einem Event von dir, Jule, wo Sven Franke auf der Bühne stand, bei der R&V-Versicherung in so einem Eventformat. Und er hat nämlich Kultur so erklärt, als die Summe aller Selbstverständlichkeiten in einem Unternehmen. Und das ist eine Erklärung, die ich mir geklaut habe, weil ich dann finde, dass
ziemlich
das,
cool.
Also, das trifft es einfach, ne? Es ist alles das, was man irgendwie nicht greifen kann und die Summe von dem. Und wenn du jetzt ein Unternehmen hast, wo du irgendwie 30 Leute auf einmal einstellst, dann verschwimmt Arbeitskultur und das führt zu vielen Problemen, führt zu vielen Regeln. Und wenn du langsam wächst, dann, das ist ein anderer Impuls, den ich sozusagen noch gerade irgendwie auf der Zunge habe, dann schaffst du es, dass so eine Kultur sich nicht dauernd verändert, sondern stabil mitwachsen kann. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Und ich finde, danke nochmal für das Zitat, David, weil ich finde, das passt total gut zu dieser Musik, die keiner hört und zu der jeder tanzt, weil das ist es genau. Das ist so dieses, so läuft das hier, so läuft hier der Hase, ja, so wird das hier gemacht. Wer darf hier im Meetings, in Anführungszeichen, darf in Meetings sprechen, wer spricht hier, wer spricht nicht? Worüber wird gesprochen, worüber wird vor allen Dingen nicht gesprochen? Also Kultur umklammert auch ganz viel das, was eben nicht stattfindet. Also es ist nicht nur der aktive Teil, sondern ja, der vermiedene Teil, vielleicht sogar manchmal noch stärker als das, was aktiv getan wird.
Ja, und eine Kultur, wenn ich das noch kurz anfügen kann, eine Kultur ist ja irgendwann auch, hängt nicht mehr an einzelnen Leuten oder an Gründerpersönlichkeiten oder an starken Persönlichkeiten im Unternehmen, sondern eine Kultur ist irgendwann etwas, das das Unternehmen hat. Also das Unternehmen ist ja wie eine fiktive Persönlichkeit und die hat halt eine Kultur. Bei uns gehört zur Unternehmenskultur, dass Hello vegetarisch und vegan sich ernährt. Obwohl Hello nicht essen kann. Aber wenn wir Catering machen, wenn wir Geld in die Hand nehmen, um irgendwie Essen zu kaufen für unsere Mitarbeitenden, für unsere Teilnehmenden in den Workshops, dann ist es vegan und vegetarisch. Obwohl ich und obwohl alle Gründer, obwohl alle in der Geschäftsführung zum großen Teil nicht vegetarisch und vegan sind. Aber ne, also ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass die Kultur des Unternehmens nicht die Kultur oder nicht unbedingt den Werten zu 100% von den entscheidenden Persönlichkeiten widerspiegelt.
Da knüpfe ich gerne mal an, Jule, denn es wird ja viel von Unternehmen behauptet, das ist unsere Kultur, das wird auf die Websites geschrieben, so ist das bei uns, man versucht attraktiv zu sein als Arbeitgeber und das so zu erklären, als ob es so einfach wäre und oft ist es dann ja auch gar nicht so eindeutig. Wie erlebst du auch als Begleiterin von Unternehmen so dieses Spannungsfeld aus, so wünschen wir uns die Kultur und so ist sie wirklich?
genau so, wie du sagst. Also wenn ich sowas lese oder höre, dann würde ich immer sagen, okay, offensichtlich ist das Feld, wo gerade viel Energie hinfließt, in Klammern wahrscheinlich, weil da noch viel zu entwickeln ist. Also immer wenn, David, du hast jetzt quasi ein schönes Gegenbeispiel gebracht, weil du hast einen Bestandteil, einen, man könnte schon fast sagen, ein Artefakt eurer Kultur benannt, nämlich das Vegetarischsein. Das ist relativ klar messbar. Oft geht es aber in so Unternehmen, die dann bestimmte Werte auch nach außen tragen und sagen, wir sind halt hier ein Unternehmen, wo Gemeinschaft sehr gelebt wird. Das ist so ein bisschen so, wie wenn ein Paar sagt, haben wir eigentlich euch schon mal gesagt, wie wahnsinnig wir uns lieben. Also immer die Dinge, die so betont werden, die ins Schaufenster gestellt werden, die geben eigentlich eher einen Hinweis darauf, wo offensichtlich gerade sehr stark dran gearbeitet wird. In der Regel, weil es eben noch nicht so gut ist. Und das heißt aber nicht, auch wieder jetzt der Umkehrschluss ist auch nicht wahr, dass dieser eine Wert oder diese Kultur noch gar nicht verankert ist. Aber sicherlich ein Entwicklungsfeld und wahrscheinlich mehr von dem Wunsch getragen als von der Realität. Und ein Stück weit ist es in jedem Unternehmen so, würde ich unterstellen, dass es da eine Diskrepanz gibt. Das ist auch erstmal nicht schlimm. Die Frage ist, wie ehrlich ist man da? Wie geht man damit um? Weil die Menschen haben eine sehr klare, und zwar sowohl die, die drin sind, wie die, die von außen reinkommen, eine sehr klare Wahrnehmung, wenn diese Diskrepanz zu groß ist. Ja, wenn da etwas vorgemacht wird, wenn der im ChatGPT halluziniert und etwas da hinschreibt, was da gar nicht ist, da sind wir unbestechlich, das nehmen wir wahr. Ja. Genau, gibt's das auch so ein, ich habe immer, ich glaube, ich habe das hier am Podcast auch schon ein paar Mal geteilt, ich teile es ruhig nochmal auf die Gefahr hin, dass ich hier lauter olle Hüte auspacke. Ich nenne das immer die Kulturanalyse im Taschenformat. Vor Corona habe ich immer gesagt, schau dir die Kantine an, schau dir den Empfang an, schau dir ein Meeting an. Ja, weil da erlebst du ganz klare Austragungsorte von Kultur. Wie geht man mit Menschen außerhalb der Organisation um? Das wäre Stichwort Empfang. Wie geht man miteinander auf der Arbeitsebene um? Worüber wird gesprochen, worüber nicht und so weiter im Meeting und in der Kantine? Da würde ich sagen, was ist denn wirklich wichtig auf der informellen Ebene? Wer hat mit wem ein Date? Ja, mittags, wo werden Netzwerke geknüpft? Das ist spannend. Heute hätte ich da ein bisschen andere Sachen, aber immer noch, glaube ich, ganz gut, mal so einen Quick-Check da zu machen.
Und das sind ja auch Gewohnheiten eines ja. Unternehmens. Mhm. Und wir kennen das ja von uns. Gewohnheiten lassen sich nicht so leicht verändern. Das habe ich auch gerade wieder von jemandem gehört, bring doch mal die Uhr auf die andere Seite, ja. auf den anderen Arm und du wirst trotzdem immer noch auf die alte Stelle schauen, weil du das gewohnt bist. Und so versuchen ja einige Kultur zu verändern, zu beeinflussen, von Kulturwandel ist manchmal zu lesen. Und dann stellt man fest, das geht leider gar nicht so gut, wie erhofft. Also man hat dann die Werteposter ausgehängt und die Postkarten und so weiter. Und irgendwie sind die Gewohnheiten noch da. Und was hast du gelernt über Kulturwandel, Jule? gibt's das überhaupt? Kann das überhaupt klappen oder bleibt das ein frommer Wunsch?
Naja, alles, was es gibt, kann sich verändern. Also von daher auch Kultur kann sich verändern. Ganz sicherlich, und das tut sie auch. Die Frage ist nur, kann ich sie so gesteuert verändern, ja, so explizit, so nach dem Motto, meine Damen und Herren, ab heute sind wir ein total witziges Unternehmen. Da hätte ich dann tatsächlich Fragezeichen. Und es gibt Beispiele, ich mag hier auch nicht bashen, aber in meinem Podcast gibt es auch Beispiele von Unternehmen, die das versuchen oder versucht haben, das sehr explizit und sehr dezidiert anzugehen. Irrg, ja, so dieses Stichwort, alle jetzt mal eigenverantwortlicher, unternehmerischer. Da sind wir ganz schnell bei so Themen wie Mindset und wir müssen mal am Mindset arbeiten. Da gehe ich aber wie mein Hund, wenn wir zum Tierarzt müssen, rückwärts aus der Box. Daran glaube ich, ich will nicht sagen gar nicht, wirklich nur in geringen Maßen und bin auch sehr schnell an der Stelle, wo ich sage, wo fängt denn da Überhöhung an und wo geht es denn auch schon in eine Übergriffigkeit? Also was ich schon sehr stark glaube, das ist Arbeit an Strukturen. Ich darf nochmal das Beispiel von dir, David, aufgreifen, wenn ich sage, das ist eine Strukturänderung. Wenn wir sagen, wir bei Hello Agile ernähren uns hier in dem Moment, wo wir was kollektiv hier machen oder auch mit einem Workshop und so weiter, vegetarisch, vegan. Das ist unser Code of Conduct, was Essen betrifft. Das ist für mich keine Kulturarbeit in erster Linie, sondern eine Strukturarbeit, die aber Impact haben wird auf Kultur. Ja. So rum funktioniert es für mich sehr gut. Ja? Mhm. Was dann am Ende dabei rauskommt, ob das dazu führt, der Hilmer geht mir total auf die Nerven mit seinem Vegetarischen, er soll selbst erstmal seinen Leberkäse wegräumen, oder ob die Leute überzeugt sind und sagen, total cool, durch diese strukturelle Veränderung habe ich was gelernt. Das ist eine Wette, die ist offen. Aber trotzdem würde ich sagen, über diese Strukturanpassung haben wir schon eine Möglichkeit, Kultur zu gestalten.
Ne? Das heißt ja, dass Kultur nichts ist, was man direkt beeinflussen kann, sondern nur indirekt durch Strukturänderungen, durch langfristige Maßnahmen. Aus meiner Sicht ist auch Kultur etwas, was, auch wenn es nicht irgendwie eins zu eins geprägt ist, vielleicht durch die starken Persönlichkeiten oder die Gründer oder so. Aber es ist halt etwas, was auch mit den Führungspersönlichkeiten zu tun hat und so. Und wenn ein neuer Chef kommt oder eine neue Chefin und die sagt, wir arbeiten jetzt agil oder selbstorganisiert, dann ist es erstmal irgendwie eine Maßnahme, die sich dann auf die Kultur auswirkt und die dann in, keine Ahnung, 5 Jahren dafür sorgt, dass vielleicht ein paar andere Leute da arbeiten, die die Kultur in eine andere Richtung bewegen. Also es ist halt nichts, wo man einfach sagen kann, so morgen ändern wir die Kultur, wie du sagst, Jule.
Und das ist diese Wechselwirkung, was ich ja auch eingangs sagte. Also von daher diese rein Hardcore, es geht nur um die Organisation und um die Strukturen. Schwierig. Also wer mal erlebt hat, wenn in einem Unternehmen, ich erinnere mich gerade dran, wir hatten bei der Deutschen Lufthansa einen neuen Marketingchef. Und ich darf den Namen auch sagen, Alexander Schlaubitz, echt ein Enfant terrible, der kam rein in die Organisation, vielleicht hört das sogar. Und der hat am ersten Tag, der kam von Facebook, ich weiß gar nicht, wann das war, 2012, 2013, sowas darum. Und der hat als erste Amtshandlung ein Bild gepostet. Also ihr müsst euch vorstellen, Lufthansa war sehr steif, also auch noch viel per Sie mit Dresscode und also die Kollegen untereinander schon du, aber ab Hierarchieebene eins drüber schon eher sie und auch wirklich, also eher so in die Richtung. Und er hat als erste Amtshandlung auf Facebook ein Bild gepostet von einer Schaukel und da stand drauf, mir reicht's, ich gehe schaukeln. Und das habe ich nie vergessen, das war schon, der hat erstmal gesagt, ich bin hier der Alex für alle, ja, und also es war schon ein ziemlich krasser Impact und der hat das wirklich ziemlich durchgezogen. Ich will jetzt nicht sagen, der alleine hat die Kultur verändert. Natürlich nicht. Individuen können schon ganz schöne Wucht haben. Und zwar nicht, weil er sich irgendwelche Post-its aufgeschrieben hat, wir machen unternehmerisches Denken, wir machen Innovation, wir machen Offenheit, sondern qua Persönlichkeit allein darauf zu setzen, halte ich für nicht nur unprofessionell, natürlich auch für keinen smarten Ansatz, das zu negieren, dass Menschen im Einzelfall eine sehr starke Einwirkung haben, finde ich, ist auch töricht, ist auch die Realität ausgeblendet. Ja. Lange Antwort, sorry.
Was ich nochmal interessant finde, die Frage, wer sollte das eigentlich entscheiden? in welche Richtung sich ein Unternehmen entwickelt? Sollte man das demokratisch mit allen Mitarbeitenden besprechen? Das wird ein langer Prozess. Oder sollten das die Führungskräfte entscheiden? Das wäre jetzt das krasse Gegenteil und erzählen es dann dem Rest. Oder finden wir einen Mittelweg?
Oder sollte es überhaupt entschieden werden, wenn es dazu keinen Anlass gibt?
Ganz genau. Ist für mich nicht zwingend eine Sache, die entschieden wird, weil das wieder insinuiert, dass es so ein aktiver Vorgang ist. Also es gibt ja dieses berühmte magische Dreieck, was da besteht aus Kultur, Strategie und Strukturen, und diese drei Felder stehen ja in einer Wechselbeziehung zueinander. Also sprich, egal wo du antippst, werden die anderen beiden sich mit verändern. Und mein Take wäre da immer, in dem Moment, wo du etwas an der Strategie veränderst, wird sich das früher oder später kulturell auswirken, genauso wenn du an den Strukturen was arbeitest. Wer ist geladen, an Strukturen etwas mitzumachen? Im besten Fall alle. Ja, auf unterschiedlichen Ebenen und vielleicht auch in unterschiedlichem Ausmaß. Ich glaube ja auch, ich habe ja eine totale Allergie gegen dieses alle mitnehmen, ja. Alle einladen, bitte. Und bei Strategie ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Da ist wahrscheinlich mehr Gewicht an der unternehmerischen Spitze. Und trotzdem würde ich sagen, sind da die Mitarbeitenden auch nicht in der Pause. Also, ja, würde ich sagen schon. Also eher von daher Entscheidung weniger, sondern wenn Entscheidung über Strukturen und über Strategie mit der Idee, dass sich Kultur als Resultante daraus entwickeln wird.
Ja. Und zwar vielleicht noch eine Anschlussfrage daran. Was wäre ein Grund, explizit an der Kultur zu arbeiten? Weil oft arbeitet man ja eben an der Strategie, an der Vision, an Zielen, an whatever. Aber wann ist es denn der Anlass, dass ich in meinem Unternehmen sage, Leute, wir müssen jetzt mal an der Kultur arbeiten?
Also ich glaube, und das kennt ihr ja auch alle, also wenn du anfängst zum Beispiel mit agilen Methoden zu arbeiten, David, das kennst du, wie lang dauert es, klingt rhetorisch, bis man irgendwann an so einen Punkt kommt wie, ja, da müssen wir erstmal an der Haltung arbeiten oder Mindset. Da kommen wir ja ganz schnell vorbei. Also es ist ja ganz schnell, dass wir sagen, okay, die Methoden sind es offenbar nicht, weil die kann ich, die sind fast banal, die kann ich lernen, das kann ich üben, von mir aus auch trainieren, wie auch immer. Was ich nicht so gut üben und trainieren kann, ist eben diese, mit welcher Einstellung gehe ich dahin? Und da sind wir eben ganz oft an so einem Punkt, wo dann auf der nächsten Ebene gesagt wird, ja, Moment mal, wenn das das Thema ist, dann haben wir hier ein Kulturproblem. Dann müssen wir unsere ganze Kultur mehr auf Eigenverantwortung, mehr auf unternehmerisches Denken, mehr auf agiles, offenes Denken umstellen. Das ist so eine ganz seltsame, nicht seltsam, eigentlich ja vordergründig offenkundige Wirkkette, die da so lostritt. Und so banal trivial ist es aber nicht umzusetzen. Also ich kann nicht sagen, ich ändere hier mal an dem Denken der Einzelnen. In der Folge wird sich das Mindset ändern und in der nächsten Folge die Kultur. Und das ist aber ganz oft der Auslöser dafür, dass solche Dinge passieren. Ja, dass man sagt, ah, es scheitert immer wieder daran, dass Führungskräfte zu viel kontrollieren, dass Mitarbeiter zu wenig mitdenken. Also müssen wir doch an der Kultur was ändern. Also setzen wir da doch mal an. Ganz oft.
Was mich immer interessieren würde, wie ihr beide das seht, wir leben jetzt und arbeiten jetzt in herausfordernden Zeiten von großer Unsicherheit, von Krisen, die nicht enden, die sich aneinander anschließen. Was würdet ihr sagen, wie sollten Unternehmen kulturell aufgestellt sein? Oder vielleicht gibt es eine schönere Formulierung, aber was brauchen wir dann in den Organisationen, um in diesen Zeiten am Ende des Tages erfolgreich zu sein als Organisation?
Das ist ja eine ganz kleine Frage, oder?
Ja, easy.
So eine Art Weltformel.
Was kommt euch in den Sinn?
Also was mir in den Sinn kommt, ist, das, was gerade passiert, ist menschlich sehr nachvollziehbar und meiner Meinung nach, ist jetzt auch blöd, mit einem Negativ anzufangen, wenig hilfreich. Also ich sehe viel Bewegung hin zu Vera Stark, hat ja das wunderbare Buch geschrieben mit Kollegen, Schluss mit lustig. Und ich finde, das bringt sehr auf den Punkt, so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir mal ein bisschen New Work gemacht, bisschen rumagilisiert, aber jetzt ist ja, Leute, jetzt ernst, ja, jetzt werden hier mal andere Seiten aufgezogen. Ich glaube, da ist ein Missverständnis, ja, weil sie führt das auch sehr schön aus, weil die Menschen dann eben über diesen Überkontroll überhaupt nicht mehr in dieses selbstwirksam Erlebnis kommen und man sich damit einer wichtigen Erfolgsquelle beschneidet. Ja. Insofern glaube ich das nicht, sondern ein Umgang mit Unsicherheiten, ich glaube, Unsicherheitskompetenz oder Verunsicherungskompetenz, das ist, glaube ich, echt das Gebot der Stunde. Und zwar nicht hinzunehmen, Achselzucken, so ist es halt, sondern zu sagen, wie gehen wir denn wirklich mit zutiefst unwegbaren Situationen um? Und da sind wir, das wird jetzt den David hoffentlich freuen, schon sehr in dem, was im Kern in der Agilität beschrieben wird. Wenn wir es jetzt noch schaffen, das Wort entweder anders zu framen oder ganz zu umgehen, wäre es gar nicht so schlecht. Weil ich finde, dieses hypothesenbasierte Arbeiten, zu sagen, ich gehe iterativ vor, ich versuche eine Perspektivvielfalt reinzubringen, für mich so die Kernaussagen von Agilität, die sind schon wahnsinnig hilfreich in den Zeiten.
Da muss ich kurz anschließen, David, dann kannst du auch nochmal drauf antworten. Ich habe jetzt mit jemandem von der Bahn gesprochen. Und das ist natürlich eine große Unsicherheit. Also nicht nur, welche Baustellen werden wann fertig, sondern auch müssen wir noch Stellen abbauen. Das sind viele Fragen. Und das führt zu einer aktuell sehr, sehr schwierigen Kultur an vielen Stellen. Ich kann jetzt kein Urteil über die ganze Unternehmenskultur fällen, aber diese Unsicherheit, die verunsichert Menschen, das führt zu Ängsten. Und also die Frage ist halt, wie man es positiv am Ende hinbekommt in dieser Unsicherheit. Ne? Weil normalerweise würden wir ja wirklich in eine ängstliche Haltung kommen und die lähmt uns ja eher.
Und jetzt bleiben wir mal bei der Bahn. Also ich würde mal sagen, jemand, der sich mal irgendwann für die Bahn entschieden hat, also weit zurück waren es Menschen, die einen Beamtenstatus angestrebt haben und den erhalten haben und selbst die Leute, die nicht so lang dabei sind, das ist ein schienengebundenes Unternehmen. Also mehr Sicherheit gibt es eigentlich nicht. Ja? Also wer würde jetzt sagen, ich bin totaler Freak, deswegen gehe ich mal zur Bahn, weil ich das Geschäftsmodell so wahnsinnig überraschend finde, um dann festzustellen, es ist verdammt komplex und auch mit Unwägbarkeiten und Überraschungen bestückt. Und ja, da können wir fast politisch werden, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gucken wir mal hin, was hilft auf der politischen Bühne? Ist man eher Team Habeck oder Team Merz? Sagt man eher, ich blende mal alles aus und wir machen das jetzt so im Ukraine-Krieg? Wir schicken jetzt mal Taurus, sonst gibt es richtig Probleme. Oder sagen wir, ja, wir nur einerseits, ne, ist ja schwierig mit Putin und so. Ja, sind wir eher, dass wir unsere ganzen inneren Ambivalenzen teilen? Ich wäre, das darf ich jetzt mal hier offenbaren, eher für innere Ambivalenzen auch anerkennen. Also ich bin da eher auf der Seite, als zu sagen, wir tun mal so, als hätten wir die Antwort und poltern die raus.
Ne? Also mehr Ehrlichkeit.
Ehrlich, Wahrhaftigkeit. Ich bin nicht so ehrlich, ich bin wahrhaftig. Also alles, was ich sage, muss stimmen. Nicht alles, was stimmt, muss ich sagen. So.
Ja. David, was sagst du? Was brauchen wir denn für eine Kultur in der Zukunft?
Merz oder Habeck?
Jetzt hab's auch. Ich bin ein riesengroßer Habeck-Fan seit OMR letzten Jahres. Ja, cool. 2024. Ich habe da seine Rede gebannt zugehört. Ich kannte den vorher überhaupt nicht. Ich bin leider auch politisch lang nicht da, wo ich sein sollte und interessiere mich viel zu wenig für diese Themen, was echt schade ist. Aber ich bin Robert Habeck-Fan, auch wenn ich irgendwie, was die Parteien angeht, sehr unschlüssig bin. Aber um aus dem politischen Drama mal rauszukommen, hast du mir eigentlich die ganzen Worte vorweggenommen. Also aus meiner Sicht, was brauchen wir in diesen unsicheren Zeiten? Wir brauchen die Fähigkeit, auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren. So, und das heißt agil, das ist der Fachbegriff dafür. Die agile Methoden gibt es schon länger. Der Scrum-Hype ist abgefahren. OKR ist irgendwie noch nicht
abgefahren,
nimmt gerade Anlauf, ist laut Hype-Cycle gerade noch nicht an seinem ersten Hype angelangt. Diese Methoden gibt es alle. Das ist teilweise alter Wein in neuen Schläuchen. Das sind teilweise Dinge, die durchs Dorf getrieben werden. Aber am Ende, dass das wirklich zählt, ist ja der Gedanke dahinter. Und das finde ich, wie gesagt, das ist das Thema Reaktionsfähigkeit, sich einstellen auf neue Bedingungen. Und das haben wir, was die Automobilbranche angeht, komplett verlernt. Ich glaube, da hatten wir irgendwie sehr lange Zeit. Und jetzt dürfte jedem klar sein, das geht ja auch Presse hoch und runter, dass wir als Automobilstandort oder als Weltmarktführer im Bereich Automobil einfach nicht mehr am Start sind. Und mit den Konsequenzen müssen wir jetzt leben. Und das sind zum Teil auch Konsequenzen, die daher rühren, dass wir als Land einfach über eine lange Zeit sehr verwöhnt waren und sind. Und dass wir satt sind. So, und deswegen vielleicht auch gewisse Dinge verlernt haben. Sagen, wir würden halt gerne lieber eine 4-Tage-Woche machen und würden halt gerne das Thema, also Homeoffice oder was auch immer, eine ArbeitnehmerInnen stärken. Wir wollen irgendwie alle nur noch mehr Freizeit, weniger Arbeit, ist jetzt sehr überspitzt. Und ich glaube, das in Verbindung funktioniert einfach nicht mehr. Wir müssen wieder lernen, wie wir auch mal irgendwie durch eine Durststrecke kommen und kreativ sein und Gas geben. Und das in Verbindung mit irgendwie den Prinzipien hinter agilem Arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie denke, dass wir faule Leute sind in Deutschland, sondern nur, dass wir teilweise bestimmte Bedürfnisse neu dazugelernt haben und andere Bedürfnisse irgendwie verlernt haben.
Ja, aber wie machen wir es, Jule? Wie kommen wir denn dahin?
Also ich muss den Weg jetzt bauen. Also da sind wir ja auch wieder. Oder per Mufti, ja. Also Mut, Ansagen, glaube ich, funktioniert nicht. Ja, ich glaube, das hat schon auch was mit einer gewissen Form von Dialogräumen zu tun, auch eine Verantwortungsverschiebung hin zu etablieren. Bring die Menschen in die Verantwortung und lass sie daran wachsen. Natürlich bitte mit Maß und Verstand. Also jetzt nicht sofort alles auf links drehen, aber zu sagen, ich glaube, dass eine Verschiebung der Verantwortung ganz viel ausmacht, weil dann Menschen nämlich auch lernen, eine Verantwortungslust zu übernehmen. Ich sehe das auch immer, wenn ich in Teamworkshops oder wenn ich in Abteilungsrunden bin, dass sehr schnell so ein Reflex auch da ist, auch auf mitarbeitenden Ebene. Es ist nicht nur ein Führungsthema, dass Führungskräfte sagen, ich möchte hier alles kontrollieren und alles ansagen, weil ich alles weiß. Gar nicht zwingend so, sondern auch ganz viel das gelebte, erlernte Verhalten da ist, auf mitarbeitenden Ebene zu sagen, sag du mir doch mal, wie ich es machen soll. Ja? Und das, glaube ich, kriegst du, wenn überhaupt, nur ein Stück weit auch geheilt, indem du Verantwortung auch wirklich faktisch dahin verlagerst und sagst, so, ich möchte jetzt in diesen und in Stücken, in Teilen, also Menschen zur Gestaltung wirklich aktiv einladen und sagen, diese Teilung wirklich, dieses Tayloristische, hier wird gedacht, da wird gemacht, das ist eine Sache, die wir wirklich hinter uns lassen müssen bei den Aufgaben, die auf uns warten. Und zwar nicht von 0 auf 1, sondern in Schritten. Festlegen, was sind Verantwortungsbereiche, die wirklich gut übernommen werden können, dass da auch eine gefühlte Souveränität entsteht, auch auf Mitarbeitenden-Ebene. Also souverän im Sinne des Vorgehens und auch souverän im unsicheren Sein. Das klingt widersprüchlich, ist es aber nicht. Also ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr es gehört, ich komme irgendwie immer wieder auf die Politik, ich finde, da sind so viele Querbezüge, gerade das Interview mit von Merkel im Hotel Matze gehört. Und da ging es auch darum, wie viel Ehrlichkeit kann man sich denn dazu gestehen in so einer verantwortungsvollen Position? Mehr geht ja nicht. Darf ich da auch mal sagen, dass ich mir nicht sicher bin? Oder muss ich souverän immer über den Dingen stehen und die Antwort wissen? Ja, aber wo soll die denn herkommen? Ist es nicht viel stärker und viel souveräner, auch da, ich bleibe nochmal bei dem Thema innere Ambivalenzen zu teilen. Wenn ich natürlich jedes Mal, wenn das Mikrofon angeht, sage, ja Leute, ich weiß es auch nicht, das ist wieder, das meine ich damit nicht. Also das heißt, gewöhnt die Menschen dran, dass Unsicherheit ihr Begleiter wird, damit umzugehen, gewöhnen sie dran, Verantwortung in kleinen Schritten zu übernehmen, wäre für mich eine Maßnahme der Sekunde, Stunde, des Tages, der Woche.
Und für mich halt immer auch nochmal ganz wichtig, Optimismus, den auch ein Stück weit vorzuleben und auch zu erzählen, auch von Führungsebene. Mhm. Also das wünschen wir uns ja viel mehr, ne? Inspirierende Führungspersönlichkeiten, denen wir gerne zuhören, die kommunizieren können, also nicht nur auf LinkedIn bestenfalls, sondern auch in den Unternehmen selbst. Und gleichzeitig fehlt es oft Also lass uns doch nochmal über Kommunikation und auch positive Narrative vielleicht sprechen. Mhm. Was seht ihr da schon an guten Beispielen vielleicht, würde mich mal interessieren.
Meinst du jetzt auf Individualebene oder meinst ja. du Unternehmen? Also Menschen, die uns so ins
Bild die Mut machen, die inspirieren, die optimistisch sind. Also Angela Merkel war ja auch optimistisch, zu sagen, wir schaffen das, ist ja so einer ihrer berühmtesten Sätze. Mhm. Darüber wurde ja auch gesprochen. Und ob es das am Ende so wird, das wusste niemand. Aber erstmal zu sagen, wir packen das jetzt mal an, war ja schon mal eine Idee. Mich würde mal interessieren, was erlebt ihr noch so? Ihr seid auch in euren Podcasts mit vielen Menschen im Kontakt. Ihr seht viel, ihr nehmt viel auf. Was fällt euch da positiv auf? Oder wer?
Und übrigens, ganz kurz nochmal, Merkel sagt von sich selbst, ich bin nun mal nicht mit den rhetorischen Fähigkeiten eines Barack Obama gesegnet. Das ja. muss man auch mal anerkennen. Also beim Thema Charisma, weil du das eben ja auch sagtest, die charismatische Führungskraft, das war sie nun gerade nicht.
Ja? Und das hat sie zugegeben, ne? Was toll genau. ist.
Und dadurch war sie vielleicht wieder besonders überzeugend, weil... Ich mag das Wort zwar nicht so, aber an der Stelle doch tatsächlich authentisch. Und da wäre ich eher schon auch dabei zu sagen, sind das jetzt mal nicht vielleicht die Menschen, die wir uns angucken sollten, die da auch die Vielschichtigkeit zeigen. Wenn ich jetzt so auf Führungsebene gehe, müsste ich jetzt fast mal ein bisschen gucken. Ich hatte ein sehr spannendes Gespräch auch mit Antonia Goetsch vom Harvard Business Manager. Wir haben uns wechselseitig interviewt. Ich finde, da haben wir echt coole Sachen auch nochmal rausgearbeitet, was gute Führung ausmacht. Sie ist da auch mit sich selbst, weil sie ist ja einmal an der Quelle der Methoden, ja, weil sie hat ja auch einen Podcast, sie hat das tolle Magazin und verantwortet das. Und sie ist selbst Führungskraft. Und da ist natürlich auch manchmal so die Frage, du müsstest doch am besten von allen können. Ne? Und das sagt sie, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und das auch in Dialog zu stellen, das finde ich schon wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Ich überlege nochmal, gib mir nochmal ein bisschen Zeit. Ja. Und ich habe noch, mir fallen noch ein, zwei ein, aber ich gebe mal rüber zu meinem Kollegen David.
Ja, also ich muss da tatsächlich auch überlegen, weil ich selber würde mich als absoluten Optimisten bezeichnen. Also ich sehe in allen Dingen das Gute und das konsequent. Und wenn ich das nicht mehr könnte, dann hätte ich einen größten Skill verloren. Aber ich komme mit wenig Leuten in Kontakt oder sehe wenig da draußen, auch an denen ich mich orientiere, die irgendwie auch so optimistisch sind. Und tatsächlich, an wen ich als erstes denken musste, weil mir lange nichts eingefallen ist, ist ein Gast, den ich vor einiger Zeit in meinem Podcast hatte, nämlich Hermann Scherer, dieser Ur-Keynote-Speaker.
Das Urgestein.
Das Urgestein Hermann Scherer, den ich auf dem OMR-Festival kennengelernt habe und dann direkt in den Podcast geholt habe. Von dem mag man halten, was man will, aber er ist so optimistisch, der hat so eine Power und treibt die Dinge so voran, dass er natürlich auf Bühnen steht, weil er das wirklich gut kann, weil er wirklich gut die Leute abholt und weil man einfach nach einem Gespräch mit dem hat man einfach Power. Ne? Also, ja. Und er trägt das mit einem Enthusiasmus aus sich raus und mit einer Authentizität. Also der hat mich schon beeindruckt.
Ich hatte ja den ehemaligen Innovation-Chef von Google, den Frederik Pferd, bei mir im Podcast, der letztes Jahr ein Buch veröffentlicht hat und der auch genau darüber spricht, der auch sagt, ich freue mich auf die Zukunft, denn sie wird besser sein und das sprüht er in jedem Satz, versprüht er das so. Dann fiel mir noch Tim Höttges ein, der auch immer sehr optimistisch auftritt und sagt, let's go, wir schaffen das. Das ist natürlich auch Teil seiner Rolle, aber gerade auch wenn man so an die Hidden Champions in Deutschland denkt, dann denke ich immer, ey Leute, ihr habt so eine tolle Story, erzählt die doch bitte, ihr habt so viel Potenzial, aber wir sind da sehr bescheiden oft.
Also so auf Unternehmerebene, da gibt es natürlich schon auch tolle Geschichten, ohne dass ich jetzt in die Gefahr tappen will, dass wir hier nonstop ein Name-Dropping machen. Was ich wirklich richtig, richtig cool finde, ist zum Beispiel die Geschichte von Jobrad. Und warum fasziniert die mich? Zum einen sind es sehr charismatisch. Ich glaube, das dürfen wir auch nochmal differenzieren. Also wir haben einmal das Thema Charisma, die an der Person klebt, so wie du das geschildert hast, David, von Scherer, dass wir wirklich so an den Lippen hängen und sagen, das ist jemand, der beherrscht das Storytelling aus dem FF. Das ist kann man vielleicht auch manchmal gar nicht so als Rezeptur wirklich erkennen. Es ist einfach so und wir sind angezogen davon. Das ist das eine. Und das andere sind wirklich auch beeindruckende Geschichten. Und da muss jemand schon ein verdammt schlechter Geschichtenerzähler sein, um so beeindruckende Geschichten klein zu kochen. Oder andersrum, wenn jemand dann das noch ein bisschen pointiert darstellen kann, sind wir sofort gebannt. Und da denke ich zum Beispiel an das Thema von Jobrad. Holger Thumert, einer der Co-Gründer, auch der Ulrich Prediger, der Gründer, war schon bei Good Work. Und weil die natürlich auch wirklich durch existenzielle Krisen gegangen sind. Und das sind ja immer so diese Turning Points, die uns so aufhören lassen. Also immer da, wo es auch mal schwierig wird, wo es mal dunkel wird, wo es mal brüchig wird und dann die Sonne scheint. Ja? Es gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn jemand einfach nur eine Woche von einem Strandurlaub erzählt und außer Sonne und Strand war nichts. Hm. Ja, da ist nichts zu lernen und auch nichts mit Begeisterung. Ja. Andersrum, Carsten Maschmeyer, ja, wenn der bei mir in Good Work sitzt und von seiner Tablettensucht berichtet, wenn der relativ offen auch spricht, wie gewalttätig sein Stiefvater war, wie er durch eine echt harte Schule ist, was er auch für ein Mensch war, was er für ein Mensch sein wollte und was für ein Mensch er heute ist, dann werden wir hellhörig. Ja? Hm. Und das ist jenseits von Charisma einfach auch, dass wir Menschen diese Geschichten lieben, weil sie uns etwas transportieren. Und dazu gehört ein Bruch, etwas, was nicht funktioniert, etwas, was vielleicht auch mal verstört. Ja? Und dann werden wir berührt. Und wenn wir berührt werden, dann können wir uns auch Veränderungen zutrauen.
Schon fast ein Schlusswort, aber wir enden nochmal mit einer Frage, die in Richtung Zukunft gerichtet ist. Wir sind jetzt am Anfang des Jahres 2025 und mich würde interessieren, und ich glaube auch viele, die hier zuhören, wollen das wissen, was ihr glaubt, was jetzt an Trends in der Arbeitswelt in diesem Jahr wichtig wird. Bin mir sicher, dass da jetzt so 2, 3 Begriffe fallen, die wir auch erwarten. Aber vielleicht seht ihr ja auch noch was anderes. So, was in euren Bereich fällt, in eure Profession, vielleicht auch ein Thema, ein Trend, der dann in eurem Podcast stattfindet, Jule.
Also ich habe ja, 22 kam ein Buch zwischen Alt und Neu liegt gut raus. Und da habe ich ja schon über diese Diskussion gesprochen mit Homeoffice. Ja, nein, doch, vielleicht und zurück ins Büro. Und als ich das Buch geschrieben habe, habe ich 21 angefangen, gedacht, kannst du das da noch reinschreiben? Will das noch jemand hören? Wir sind jetzt Ende 24 und immer noch ist LinkedIn und die Diskussion voll. Es ist Wahnsinn. Also offensichtlich ist es ein treuer Begleiter. Und ich würde mal sagen, als mieser Hintergrundton wird das auch noch bleiben. Ich persönlich glaube ja, dass diese ganze Return to Office auch gutes Potenzial hat, ein echter Bluff zu sein. Also, dass da eigentlich ganz andere Dinge im Feld geführt werden. Und ich bin auch mal gespannt, wie die ganzen Unternehmen, die das jetzt wieder so ansagen, auch wirklich hart exekutieren wollen. Ja, also ich bin da noch nicht von überzeugt, dass selbst die Unternehmen, die das jetzt ansagen, auch wirklich so umgesetzt bekommen.
Aber also was erwartest du da, dass das noch mehr Unternehmen anordnen oder dass es eher einen Widerstand gibt im 25?
Beides. Also ich erwarte, dass mehr auf den Zug aufspringen und ich erwarte, dass Menschen schlau sind und dass sie immer in der Lage sind, Systeme mit ihrer Kreativität zu bekämpfen. Ja, weil gibt den Menschen eine harte Regel und sie werden alle ihre Intelligenz und Kreativität draufsetzen, diese Regel zu umschiffen. Da bin ich mega optimistisch. Ja, und mal von anderen Effekten, wie ich verliere meine besten Mitarbeitende oder kriege bestimmte Menschen nicht mehr. Also ich würde diese paradoxe Entwicklung erwarten, dass mehr Unternehmen das anordnen. Ja, dem guten Beispiel folgen sozusagen und dass sie sich verdammt die Zähne ausbeißen, das zu exekutieren und auch wirklich wirkungsvoll und dass es in ihrem Sinne auch positiv ist, das wird uns begleiten. Aber ich habe noch ein paar andere Themen, die ich sehe. Ich glaube, das wird so als Dauermusik bleiben und ein paar andere donnern da schon größer ran. Bin aber erstmal gespannt, was David noch so als Trends auf dem Schiff. Es ist ja kein Trend, das ist eine Fortschreibung.
Ja, also da würde ich erstmal mitgehen. Ich würde noch in den Ring werfen, dass das Thema KI ein bisschen leiser wird, was gar nicht so schlecht ist. Ich glaube, dass KI uns weiterhin in großen Schritten begleiten wird und unsere Arbeitswelt, wie es jetzt auch schon 2024 der Fall war, komplett revolutionieren wird, dass uns das die Chance gibt, noch mehr das zu tun, was wir wirklich, wirklich wollen und in Richtung New Work hier weiter reingehen können und selbstbestimmt arbeiten können, weil bestimmte Tätigkeiten einfach von einem Praktikanten, aka ChatGPT oder ähnliches, übernommen werden kann. Und gleichzeitig, also dadurch, dass KI leiser wird, ist mehr Aufmerksamkeit wieder für andere Themen. Und ich glaube, dass das Thema Agilität, was wir irgendwie schon kurz gestreift haben, auch weitergeht, dass die Leute jetzt ein bisschen mehr Kappa wieder haben. Okay, KI haben wir uns jetzt mit beschäftigt und jetzt können wir uns wieder damit beschäftigen, wie können wir wirklich gut zusammenarbeiten? Wie können wir es schaffen, den Sinn von Agilität, also das Verändern auf Reaktion auf Veränderungen, Hierarchien abbauen, Verantwortung dort austragen, wo das Wissen ist und so weiter und so fort. Diese ganzen Prinzipien, die dahinter stehen, dass das tatsächlich alles andere als tot ist, sondern 2025 endlich wieder so ein bisschen weitergetrieben wird und durch diesen KI-Ruck, der jetzt beendet ist, dann wieder dafür mehr Zeit ist.
Finde ich spannend, dass du das heißt, weil da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, dass KI, wenn wir das übersetzen mit Large Language Models, also mit ChatGPT, bin ich bei dir. Das wird zur Commodity oder ist es ja wahrscheinlich auch schon längst geworden. Also da wird natürlich eine größere Nutzerschaft kommen, aber es wird jetzt dieser Hype darum, der wird ein bisschen abklingen in der mediale Hype. Es wird einfach, ist ja schon längst auch für viele Menschen zum täglichen Tool geworden und es wird zur Commodity. KI ist ja viel mehr. Und ich glaube, da werden wir auch noch Veränderungen, drastische Entwicklungen sehen, die wir uns vielleicht, ich sag ja mal, ich kann mir vorstellen, dass ich mir vieles noch nicht vorstellen kann. Und auch da, dass da nochmal etwas auftauchen wird aus dem Bereich, was uns in einer Art und Weise frappieren wird. Ich sag's mal betont neutral. Da glaube ich, das kann jederzeit auch wieder aus dem Gebüsch kommen. Von daher glaube ich, ja, ChatGPT, sowas in der Art, wird Commodity. Aber ansonsten, glaube ich, kommen da schon nochmal echte Knaller. Und ansonsten glaube ich, dass wir auf der größeren Ebene mit dem großen Thema, ich hatte ja gerade Sebastian Detmers hier von StepStone zum Thema Fachkräftemangel, dass wir eine gigantische Paradoxie haben im Arbeitsmarkt. Wir haben nämlich auf der einen Seite wirklich einen Fachkräftemangel, der erst Anlauf nimmt, schlimm zu werden. Also nach den Zahlen, die er auch nochmal belegt hat, in einem Ausmaß, was ich mir auch noch nicht so vor Augen geführt hatte, aber was tatsächlich dramatisch ist, also wirklich dramatisch. Auf der anderen Seite haben wir ein Age-Shaming. Wir haben also einen Arbeitsmarkt, der keine Fantasie hat, wie er mit Menschen jenseits der 45, spätestens 50 umgeht, wenn die neuen Rekrutierungsprozesse reinkommen. Wir haben Berufsfelder, die wegsterben werden. Das müssen wir auch ehrlich sein. Also, und dieses Nebeneinander, das ist verdammt hart, weil du kannst die nicht einfach saldieren. So nach dem Motto, hier plumpsen so und so viel bei VW raus. Ah, super, wir haben ja Fachkräftemangel, da sind sie. Die lassen sich nicht einfach saldieren. Und das ist eine riesen, gigantische Herausforderung, wo ich mich auch so manchmal die Frage stelle, wer soll das denn orchestrieren? Also wessen Verantwortung ist das denn? Da bräuchte es ja fast eine übersummative Einheit, die irgendwie da auch mal Ideen für entwickelt. Weil die Unternehmen lösen das für sich. Die machen weiter Age-Shaming oder nicht. Die machen weiter die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Schwierig. Also ich glaube, das wird ein Riesending. Ja.
Ich bin auch gespannt, was aus dem Thema Nachhaltigkeit wird. Auch. Das ist ja gefühlt in 24 ein bisschen zurückgefahren worden. Mhm. Aber
bei steigender Dramatik. Ja.
Da bin ich sehr gespannt und würde mich natürlich freuen, wenn das Thema vielleicht auch gepaart mit KI neu gedacht und auch zu neuen prominenten Beispielen entwickelt wird. Wir sind gespannt. Ich danke euch für diese zweite Runde. Danke, Jule, dass wir heute bei dir zu Gast sein durften im Good Work Podcast. Weiter geht es bei David. David, schnall dich schon mal an.
Jawohl. Ich schnall mich an und ganz wichtig von meiner Seite noch, wie auch schon vor 2 Tagen im New Work Chat, bitte hinterlasst uns ein bisschen Feedback. Wie kommt dieses Format bei euch an? Und dann hören wir uns in 2 Tagen im Unboxing New World Podcast, würde ich sagen.
Ja, danke, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, David. Schöne Aufgabe. Danke für die schönen Fragen, lieber Gabriel. Und für dich auch.
Danke
an dich.
Euch.
Als Begleitung, David. Bis in 2 Tagen.
Wir sehen uns. Tschüss.
Ciao.
Hier bin ich nochmal für euch. Hallo und nochmal ganz herzlich willkommen im neuen Jahr. Hier mit dieser Sonderfolge. Wir haben ein Experiment gewagt, Gabriel, David und ich. Und ich hoffe, euch gefällt unser Format Podcast-Trilogie. Für diejenigen, die Good Work regelmäßig hören. Nein, das wird jetzt den normalen Good Work Podcast nicht ersetzen, sondern das ist ein Sonderformat, was wir drei uns mal ausgedacht haben und was, wenn es gut ankommt bei euch, vielleicht eine Wiederholung wert ist. Ihr dürft gerne mal euch bei mir melden unter info@goodwork-salon.de. Gebt ruhig euren Senf dazu, wie euch die Folge gefallen hat und ob es eine Wiederholung wert ist. Ansonsten habt ihr fleißig vielleicht schon eure Jahresplanung geschrieben, schon mal eure Retrospektive gemacht. Ich weiß, das ist ja in unserem Umfeld, in unserer Bubble wirklich weit verbreitet. Ich selbst mache das auch. Ich habe es ja hier nochmal in der Podcast-Trilogie-Folge, ich glaube nicht in der Folge Good Work, aber hört gerne auch unbedingt in die anderen beiden rein, nochmal beschrieben, wie ich vorgehe. Was wird sich ändern in 2025 bei Good Work? Was wird gleich bleiben? Fangen wir mit dem Ändern an. Ändern wird sich nicht so wahnsinnig viel. Wir bleiben in der wöchentlichen Frequenz. Aber was sich vielleicht ändern wird für euch, Good Work wird nahbarer. Das heißt, Good Work wird definitiv, eine habe ich schon ganz fix im Blick, Veranstaltungen machen. Also es wird sowas wie ein Live-Podcast, eine Gelegenheit geben, wo ihr Good Work ganz hautnah erleben könnt. Und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wer damit am Start ist. Ich sage nur so viel, die erste Nummer ist schon mal ein riesiger Knaller. Und was auch ansonsten sich ändern könnte, ich werde immer mal wieder mit Video experimentieren, vielleicht die ein oder andere Folge auch als Video veröffentlichen, natürlich zusätzlich zu dem beliebten und gewohnten Audioformat. Was wird auch anders? Wir werden noch ein bisschen großzügiger sein mit dem Begriff der Arbeitskultur. Ich erlaube mir hier und da auch mal das Format so weit zu dehnen, um nicht zu sagen zu sprengen, dass ich wirklich auch in gesellschaftliche Themen reinleuchte, bei denen man sich vielleicht im ersten Moment fragt, was hat das mit Arbeitskultur zu tun? Mein Job ist es, die Beziehung dazu herzustellen, den Verbindungsbogen. Jetzt seid ihr an der Reihe. Bitte gebt mir Feedback, denn nur durch eure Rückmeldung kann ich auch hier lernen, weiterentwickeln. Und genau das wird passieren. Was wird sich noch ändern? Ihr werdet wahrscheinlich häufiger Partner, also ganz sicherlich sogar Partner, Kooperationspartner hören. Das ist die Grundlage dafür, dass sich Good Work in dem Ausmaß, in der Taktung, in der Qualität, in der Tiefe mit den Menschen so fortführen kann. Gleich bleibt der Qualitätsanspruch, der ist ungebrochen. Ich versuche hier sehr persönliche Gespräche für euch anzubieten, mal mehr, mal weniger. Manchmal stehen die Fakten im Vordergrund, aber immer mit einer persönlichen Note, immer mit meinem ganz besonderen Zungenschlag, mit Humor und immer ganz schön nah dran am Menschen. Also in diesem Sinne, ein bisschen was verändert sich, aber die grobe Richtung bleibt und ich freue mich einfach auf ein ganz großes Jahr voller Good Work mit euch. Herzlich gerne jeden Donnerstag hier, eure Julia Jankowski.